Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Gott lädt ein. Noch einmal. Als ich den Predigtext für den heutigen Sonntag las, dachte ich, ja, das passt. Gott lädt ein. Die Geschichte von einem Menschen, der Gott kennenlernt und erlebt, dass er bei Gott willkommen ist, obwohl das eigentlich überhaupt nicht zu erwarten war. Wenn man einmal hineinschaut in diese Geschichte, die wir eben gehört haben, und sie ist lang, aber man muss sie als Ganzes hören und wahrnehmen, um bestimmte Dinge überhaupt verstehen zu können, dann ist das eine Geschichte, die von einer Überraschung zur nächsten geht. Ich möchte anhand der Personen, die dort vorkommen, durch diese Geschichte hindurchgehen und uns einige Dinge daraus versuchen deutlich zu machen. Naaman, die erste Person, die wichtig ist. Wenn jemand in Israel die Beschreibung am Anfang dieser Geschichte hörte oder las, wer dieser Naaman war, dann hatte niemand Sympathie für ihn. Schließlich wird er folgendermaßen vorgestellt: Naaman, der Heerführer des Königs von Syrien, ein tapferer Soldat, und der König hielt große Stücke auf ihn, weil der Herr durch ihn den Syrern zum Sieg verholfen hatte. Der Heerführer der Feinde Israels. Spannend ist, dass sofort deutlich wird, die ganze Welt ist in Gottes Hand. Gott hat den Feinden an dieser Stelle Sieg gegeben, auch über Israel. Im Auftrag des Herrn, heißt es hier. Aber das war nicht das, was man wahrnahm. Was man wahrnahm, dass hier ein Feind des Volkes Gottes ist. Besonders tapfer und erfolgreich. Für niemanden in Israel ein Sympathieträger, eigentlich jemand, dem man die Krätze an den Hals wünscht. Und genau das war der Fall. Naaman war an Aussatz erkrankt. Viel schlimmer als Krätze. Aussatz, die Schreckenskrankheit über viele Jahrhunderte oder Jahrtausende. Die Diagnose Aussatz war in vielen Fällen gleichbedeutend mit einem Todesurteil. Zumindest dann, wenn es Lepra war. Diese Krankheit, wo Menschen bei lebendigem Leib quasi verfaulen, weil die Nerven absterben und man sich verletzt und dann die Gliedmaßen anfangen zu eitern, weil sie gefühllos sind und so weiter. Ein schreckliches Schicksal stand Menschen bevor, die an Lepra erkrankt waren. Ja, es war damals so, dass man in der Krankheitsdiagnose noch nicht so jede Sache genau differenzieren konnte. Deswegen gab es manchmal Glücksfälle, dass man bei Leuten den Eindruck hatte, sie haben Aussatz, aber es war nur eine harmlose Erkrankung. Aber wenn jemand wirklich diese Lepra hatte, dann war es ein schreckliches Schicksal. Und über kurz oder lang wurde derjenige auch aus der menschlichen Gemeinschaft ausgestoßen, musste sich zurückziehen, um nur ja niemanden anzustecken, nahe zu kommen. Ausgeschlossen natürlich auch vom Gottesdienst. Naaman, um ihn geht es. Die nächste wichtige Person, die in dieser Geschichte auftaucht, ist ein verschlepptes Dienstmädchen. Bei ihren Raubzügen hatten die Syrer auch Leute aus Israel verschleppt und sie zu Sklaven gemacht. Und dieses Dienstmädchen arbeitete nun in der Familie Naaman, unterstützte die Frau des Hauses bei der Hausarbeit. Und jetzt kommt eine ganz dicke Überraschung. Diese junge Frau ist eben nicht von Hass zerfressen. Sie versucht nicht, dieser Familie, bei der sie zwangsweise arbeiten muss, so gut zu schaden, wie sie eben kann, sondern in ihr ist Mitleid gewachsen. Mitleid mit ihrem Dienstherrn, der so schwer erkrankt ist. keine Schadenfreude. Das ist sicher Gottes Strafe für ihn, was er uns und mir angetan hat. Nein, sie sagt, wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria lebt, der würde ihn von seiner Krankheit heilen. Das ist wirklich eine Überraschung. Und ich wundere mich, wie diese junge Frau in vielem theologisch vielen ihrer Zeit voraus ist. Der normale Gedanke in Israel war, Gott ist für uns da. Wir sind sein Volk und er gehört zu uns. Und diese junge Frau sagt, nein, auch wenn andere Menschen bedürftig sind, Gottes Hilfe brauchen, dann wird sich Gott nicht vor ihnen verschließen und dann wird der Prophet im Namen Gottes diesem Mann helfen können. Das verschleppte Mädchen wird zu einer Zeugin für den Gott Israels. Sie hat ihren Glauben trotz ihres schweren Schicksals nicht verloren, sondern sie wird zu einer Zeugin für ihren Gott. Und mir stellt sich die Frage, glauben wir das eigentlich auch, was diese junge Frau glaubt? Dass Gott wirklich für alle da ist? Auch für die anderen, die Fremden, die, die uns, mir feindlich, feindselig gegenüberstehen? Ist Gott wirklich auch für die da, die zu anderen Religionen gehören? Vielleicht auch solche, wir haben es in dieser Woche mehrfach gehört, die den Christen in ihren Ländern schrecklich zusetzen? Ja, Gott lädt ein. Und so kann ich nur staunen und mir wünschen, dass ich diesen Blick auch gewinne für die Menschen in meinem persönlichen Umfeld. Und die junge Frau vertraut ganz fest darauf, dass der Prophet Elisa im Namen Gottes das nicht anders sehen wird. Und darum sagt sie, wenn du doch da hingehen könntest. Und die nächste Überraschung ist, dass sich dieser mächtige, starke Mann von dieser jungen Frau einen Rat geben lässt. Klar kann man sagen, so verzweifelt wie er sein muss, klammert man sich an jeden Strohhalm. Trotzdem, es ist nicht selbstverständlich, dass er bereit ist, in das Volk, mit dem er verfeindet ist, zu gehen und dort um Hilfe zu bitten und Hilfe zu erwarten. Dritte Person, der Prophet Elisa. Bevor die beiden miteinander zu tun bekommen, hält Naaman erstmal den Dienstweg ein. Er geht zu seinem Dienstherrn, dem König, trägt ihm die Situation vor und der ermutigt ihn und sagt, geh doch hin, probier's. Ich werde alles dafür tun, um dich zu unterstützen. Ich werde dir einen Brief an den König von Israel mitgeben. Ein interessanter Gedanke, warum an den König von Israel? Weil Naaman und sein König ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass der Prophet, der Repräsentant der jüdischen Religion, natürlich am Königshof zu finden sein wird. Wie so oft. Dass Glaube und Macht miteinander eine Verbindung eingehen. So war das in den Völkern damals, dass die obersten Priester auch immer festen Zugang zum Königshof hatten in den Völkern drumherum, egal welche Religion es war. Und dass Glaube und Macht ganz eng verkoppelt waren. Und bis heute sind ja manchmal sogar Könige das Oberhaupt auch der Religionsgemeinschaft. Nicht so in Israel. Der Prophet hat eine Unabhängigkeit von der Machtzentrale. Und wir können es im Alten Testament und überhaupt immer wieder in der Bibel lesen, dass der Glaube unabhängig sein muss von Macht. Ja, dass er ihm sogar gegenübertritt. Dass Könige, die nicht Gottes Wegen folgen, die nicht Gottes Maßstäbe einhalten, dass Mächtige, die auf einmal dem Gott Israels auch noch andere religiöse Praktiken zufügen, dass die scharf kritisiert werden. Bis hin zu Johannes dem Täufer im Neuen Testament, von dem wir das wissen. Der Glaube muss unabhängig sein von der Macht. Er muss sogar das Gegenüber sein, um an manchen Stellen deutlich zu machen, was wirklich Gottes Wege sind. Und dann auch interessant, dass der König Israels diesen Brief gar nicht anders verstehen kann, als dass der andere wieder neuen Streit und wieder neuen Krieg führen sucht. Intrige, eine List, um mich reinzulegen. Und jetzt kommt der Prophet auf den Plan, schick ihn doch zu mir. Und so wird Naaman mit seinem ganzen Tross, beeindruckend, was er alles als Gastgeschenk und als Dankesgeschenk für den Fall der Fälle mitgenommen hat, macht sich auf den Weg zum Haus des Propheten. Nächste Überraschung. Als der mächtige und beeindruckende Mann mit seinem Tross vor dem Haus von Elisa ist, hält es Elisa nicht für sinnvoll, zur Haustür zu gehen. Man könnte meinen, er ist geehrt dadurch, dass so ein mächtiger Mann bei ihm Hilfe sucht. Stattdessen schickt er einen Diener raus mit dem Auftrag, schick Naaman zum Jordan, er soll 7-mal untertauchen und so seinen Aussatz abwaschen und rein werden. Verwunderung. Ist es denn nicht eine Ehre, wenn so jemand kommt und um Hilfe bittet? Ist er es nicht mal wert, dass der Prophet selbst sich um ihn kümmert? Und Naaman ist so verärgert, dass er kurz davor ist, die ganze Mission wieder abzubrechen. Nächste verwunderliche Situation. Die Leute, die er mitgenommen hat, seine Diener, geben ihm einen Rat. Und er ist nicht beratungsresistent, sondern er hört auf sie, obwohl sie eigentlich seine abhängigen Leute sind. Er hört auf sie. Und was sagen sie ihm? Wenn er dir irgendetwas Schwieriges auferlegt hätte oder irgendeine dieser Ekelsprüfungen vom Dschungelcamp, dann hättest du es vermutlich gemacht. Und jetzt, wo er so etwas Einfaches von dir verlangt, als nur einfach in diesem Fluss in Israel 7-mal unterzutauchen, da willst du es nicht wenigstens probieren? Zwischenbemerkung. Manchmal ist es so, dass Gottes Wege für uns nicht sofort einsichtig sind und dass Gott etwas Bestimmtes von uns möchte, dass wir auf diesem Weg gehen oder dass wir dieses tun. Hier ist es so, dass Naaman nicht nach seinen eigenen Vorstellungen geheilt werden soll, sondern so, wie Gott es für ihn vorgesehen hat. Und wenn man davon hört, dass er 7-mal untertauchen soll, dann denkt man ja eigentlich unwillkürlich auch an die Taufe. Und ist das nicht auch so ein Weg, den Gott gewählt hat, dass Jesus sagt, durch Glauben und Taufe, so kommt man zum Heil. Ob man das jetzt toll findet oder nicht, ob man sich andere Formen vorstellen könnte oder nicht, Jesus sagt, das ist der Weg, den geh. Und so wird Naaman gefordert, einen Glaubensschritt zu machen. Wirklich darauf zu vertrauen, dass das, was der Prophet ihm im Auftrag Gottes gesagt hat, ihm helfen wird. Und dann geht er zum Jordan, taucht unter. Und das Resultat wird so festgestellt, da wurde er völlig gesund und seine Haut wieder rein wie die eines Kindes. Gott möchte, dass wir ihm folgen und das tun, was er für unser Leben vorhat. Und das Schöne ist, dass es noch nicht alles, dass dieser Mann jetzt gesund geworden ist, sondern in ihm ist viel mehr passiert. Er hat Gott gefunden in dieser Heilung. Und er vertraut diesem Gott sein Leben an. Mit seinem ganzen Gefolge kehrte er zu Elisa zurück, trat vor ihn und sagte: Jetzt weiß ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Erde. Der einzige. Und später fügt er hinzu: Denn ich will in Zukunft keinem anderen Gott mehr Brand- oder Mahlopfer darbringen, für keinen anderen mehr Gottesdienst feiern, keinem anderen mehr dienen, nur noch dem Herrn, dem Gott Israels. Ein Fremder kommt zum Glauben an den Gott Israels und erkennt, dass das der einzige wahre Gott ist, den es überhaupt gibt. Wäre das passiert, wenn Elisa rausgegangen wäre, ihm die Hand aufgelegt, über die Stellen gestrichen und dann im Namen Gottes ihm etwas gesagt hätte? Oder hätte er dann an diesen besonderen Wunderheiler geglaubt, der solche besonderen Kräfte hat? Wahrscheinlich schickt ihn Elisa deswegen weg, dass er diesen Vertrauensschritt machen muss und wirklich erkennt: Nicht Elisa heilt mich, sondern Gott. Und ich denke daran, wie leicht man das verwechseln kann. Menschen, die uns von Gott zum Guten gegeben sind und die vielleicht viel Segen oder Gutes in unser Leben hineingelegt haben, und wir verehren am Ende mehr die Menschen als Gott selbst. Wir haben mehr eine Glaubensbeziehung zu Menschen als zu Gott. Und das geht schief. Es geht darum, dass wir selbstständige Menschen werden, dass wir an Gott glauben, Jesus nachfolgen. Da können Menschen hilfreich sein und dann wollen wir dankbar dafür sein, aber keine falschen Bindungen. Es wird niemanden in Zukunft nützen, wenn er irgendwann sagt: Ja, den Pastor Dickel und den Pastor Pogorzelski, die habe ich gekannt und die fand ich auch gut. Das wird keinem helfen. Ich kenne sowas. An anderer Stelle gab es einen sehr bekannten Pastor und dann betraf man immer wieder Menschen, die sagten: Ja, den habe ich gekannt. Aber kennst du auch Jesus? Kennst du Gott? Vertraust du ihm? Das ist die entscheidende Frage. Nicht, ob ich bestimmte Menschen getroffen habe, kenne oder toll finde. Es geht darum, mit Gott selbst in Verbindung zu sein. Und das wird klar. Und weil das ganz klar sein und bleiben soll, deswegen nimmt Elisa auch kein Geschenk an. Er ruft Gott zum Zeugen an: So wahr Gott lebt, der Herr lebt, dem ich diene, ich nehme nichts an. Es muss ganz klar bleiben, wer hier der ist, dem der Dank gehört. Und da will ich nicht jetzt von profitieren. Das muss in diesem Fall ganz klar sein. Und weil das so klar ist, deswegen gibt es in dieser Geschichte eine Stelle, wo man auch erstmal sich nur wundern kann. Die ganze Bibel redet davon, dass man Dinge nicht vermischen darf und dass man keine falschen Kompromisse machen darf. Daniel ließ sich in die Löwengrube lieber werfen, anstatt dass er bereit gewesen wäre, einen Kompromiss zwischen seinem Gott und der Religion vor Ort einzugehen. Und bis heute sterben viele Christen, weil sie nicht bereit sind, falsche Kompromisse einzugehen. Und ich glaube, dass das die Bibel auch sehr deutlich macht. Aber hier gibt es eine Ausnahme. Die Sachen sind so klar. Naaman ist so klar, dass er keinem anderen Gott mehr dienen will als dem Gott, den er hier kennengelernt hat, dem Gott Israels, dem Herrn der ganzen Welt. Dass er sogar in Zukunft noch weiter mit seinem König zu dessen Gottesdienst gehen darf. Und wenn dieser König verlangt, dass er mit ihm niederfällt, geh in Frieden. Das kann man nicht zum System machen. Das kann man nicht zum Vorbild für anderes machen. Aber an dieser Stelle gesteht Gott das zu. Geh in Frieden. Eine tolle Geschichte, wie jemand von ganz draußen zu Gott findet, heil wird an Leib und Seele. Und noch ein Blick auf das Ende der Geschichte. Am Anfang ein junges Mädchen, am Ende ein junger Mann. Er hat sogar einen Namen, Gehasi. Er ist einer, der ganz nah am Propheten Elisa dran ist und damit an Gott. Er lebt in seinem Haus, er hilft ihm. Er erlebt den Glauben. Und er kann Gott näher kennenlernen. Und doch entscheidet er sich anders. Es wurmt ihn. Dieser Syrer, dieser reiche Sack, den lässt man so einfach ungeschoren wieder nach Hause gehen. Uns fehlt das Geld und der hat es. Es muss doch einen Weg geben, dass das gerechter verteilt wird. Und dann macht er sich auf den Weg. Und nachdem Elisa vorher gesagt hatte, so wahr Gott lebt, ich will nichts nehmen, so schwört Gehasi, so wahr Gott lebt, ich werde ihn nicht mit allem nach Hause gehen lassen. Ich hole das nach. Und dann geht er hin, frisiert die Wahrheit ein bisschen, sucht eine nette Geschichte, die das Herz anrührt, zwei arme Wanderer, die vorbeikommen und denen man was Gutes tun kann. Wie groß ist doch die Gefahr, dass der Glaube korrumpiert wird, wenn man ihn für die eigenen Zwecke missbraucht. Wenn man selber davon profitieren will, was Gott Gutes umsonst geben will. Und so endet seine Geschichte sehr tragisch. Er meint, etwas Materielles zu gewinnen und verliert letztlich alles. Auch das gehört zu dieser Geschichte. Diese ernste Warnung am Schluss: Mach den Glauben nicht zu einem Geschäft für dich selbst, sondern guck drauf, dass es wirklich um Gott geht. Vier Menschen, Naaman, die junge Frau, Elisa und Gehasi. Und wo bin ich in dieser Geschichte? Wo finde ich mich? Oder welche Dinge sollte ich mir sagen lassen? Wo muss mein Glaube verändert, erweitert werden? Wo muss ich aufpassen, um nicht in böse Fallen zu tappen? Gott lädt ein. Gott lädt ein und ganz grenzenlos, sein Haus hat offene Türen. Und er möchte alle bei sich haben, von Ost und West, von ganz weit her und von nah. Und möge Gott auch in unserem Leben solche Dinge fügen und führen, dass wir ihn finden und dass wir helfen können, dass andere zu ihm finden und seine Einladung annehmen. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für solche anschaulichen Geschichten in deinem Wort, in denen wir so viel über dich und über uns selbst lernen können. Herr, da wo wir selbst Menschen sind, die dich noch nicht kennen, da führ uns zu dir. Lass uns deine Einladung nicht ausschlagen. Und da wo wir dich kennen, lass uns dazu beitragen, dass andere dich auch kennenlernen und in Freiheit an dich gebunden werden und nicht an uns, auch nicht an unsere tolle Gemeinschaft, sondern an dich selbst. Herr, und so bitten wir dich, dass du auch mit uns solche guten Wege gehst. Amen.